Alle Skeptiker haben gesagt, mit einem Nationalpark wird überhaupt alles abgewürgt und verboten. Vom Jagdverbot über Bewirtschaftungsverbot bis Betretungsverbot. Es wird also alles unter eine Käseglocke gestülpt und wirkt sein noch ein Indianerreservat, so ähnlich wie man es von Erzählungen aus Amerika gekannt hat.
Aufgehorcht, der Podcast mitten aus dem Nationalpark Hohe Tauern. Mit faszinierendem Naturwissen, Begegnungen und besonderen Klängen.
Am Anfang des Nationalparks Hohe Tauern stand die Heiligenblutter Vereinbarung. Der 21. Oktober 1971 gilt als Geburtsstunde. Damals bekannten sich die drei Landeshauptleute von Kärnten, Salzburg und Tirol zur Schaffung eines länderübergreifenden Nationalparks in den Hohen Tauern. Servus, sagt Christine Brucker zur aktuellen Aufgehorcht-Folge, die sich mit der Entstehung des Nationalparks Hohe Tauern befasst. Dazu habe ich Zeitzeugen wie den ehemaligen Kärntner Landesrat Max Rauscher getroffen und den ersten Tiroler Nationalparkdirektor Hermann Stotter. Auch Friedel Schneeberger, Bauernfunktionär aus Matrei in Osttirol, hat diese Zeit hautnah miterlebt und Liliana D'Agostin vom Österreichischen Alpenverein liefert den historischen Hintergrund. Von der Heiligenblutter Vereinbarung bis zu ihrer vollständigen Umsetzung sollte es mehrere Jahrzehnte dauern. 1981 machte Kärnten als erstes Bundesland den Anfang. Max Rauscher, damals Umweltlandesrat, erinnert sich.
Der Sinn war ja, dass die Landwirtschaft weiterlaufen sollte, so wie sie bisher gemacht wurde, aber immer unter der Beachtung, dass der Schutz im Vordergrund steht. Das war eigentlich eine recht schwierige Arbeit mit den Bauern, die ja nicht so schnell zu begeistern sind. Also die privaten Grundbesitzer sind immer misstrauisch und werden auch immer sein, weil man sagt, ich möchte so wirtschaften, wie ich das will und nicht, wie mir das vorgegeben wird. Aber ich glaube, hier geht es darum, dass man die Leute überzeugt, also nicht überredet, sondern überzeugt. Und das ist uns vielseitig gelungen.
Ihnen war es ein ganz persönliches Anliegen, diesen Nationalpark gut auf den Weg zu bringen. Was hat Sie motiviert?
Ja, die Motivation war eigentlich, dass ich gesehen habe, dass man mit der Umwelt leichtfertig umgeht. Und wo ich der Meinung war, wir sollten alles tun, um diese Landschaft zu erhalten, so wie sie jetzt ist, dass wir das auch den Kindern übergeben können.
Nun waren Sie sozialdemokratischer Landesrat und die Grundeigentümer höchstwahrscheinlich allesamt ÖVP-Wähler. Wie haben die einen Nicht-Landwirt noch dazu einen Roten akzeptiert?
Ja, das hat interessante Diskussionen gegeben. Wenn man aber aus dem bäuerlichen Bereich, und ich habe eine kleine Landwirtschaft zu Hause gehabt, wo man also wusste, wie geht man mit einer Kuh um, wie mache ich das mit den Schweinen und so weiter. Und dann muss man das den Leuten erzählen und dann glauben sie einen. Und wenn ich etwas gesagt habe, ich habe auch Wort gehalten. Und das hat dann, glaube ich, den Durchbruch gebracht, dass sie mir vertraut haben. Wenn man es heute betrachtet, muss man sagen, Gott sei Dank, dass wir damals so früh waren.
Die Idee eines Schutzgebietes ist aber schon viel älter und geht auf den Verein Naturschutzpark mit Sitz in Stuttgart und den Salzburger Landtagsabgeordneten August Prinzinger zurück. Prinzinger war Jurist, Volkskundler, Naturschützer und der österreichische Vertreter des deutschen Vereins. Er besuchte bereits Ende des 19. Jahrhunderts auf Reisen nach Nordamerika die dortigen Schutzgebiete. Im Jahr 1913 erwarb der Verein mit Unterstützung Prinzingers Gebiete im Stubach und im Felbertal. Später wurden diese eingetauscht gegen Flächen in den Sulzbachtälern bei Neukirchen am Großvenediger. Der Grundstein für den Nationalpark Hohe Tauern war gelegt. Wenige Jahre später, 1918, trat mit Albert Wirth der nächste Visionär in Aktion. Liliana D'Agostin, Leiterin der Abteilung Naturschutz und Raumordnung beim Österreichischen Alpenverein, weiß mehr über die Initiative des Kärntner Holzhändlers.
Albert Wirth war ein einfaches Mitglied des Österreichischen Alpenvereins und er hatte damals mitverfolgt, dass unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein Großindustrieller das gesamte Gebiet um den Großglockner absperren wollte und dort eine große Jagd für Gamswild einrichten wollte. Und nach dem Krieg ist er dann an den Alpenverein herangetreten und hat darauf hingewiesen, dass das Grundstück seiner Frau und deren Schwestern gehört. Er hat bei seiner Frau dafür geworben, dieses Grundstück dem Alpenverein zu verkaufen. Und dem Alpenverein, der damals eben wenige Mitglieder hatte und damit auch wenig Geld, hat Albert Wirth das Geld zur Verfügung gestellt, um genau dieses Grundeigentum zu erwerben. Allerdings mit der Bitte, der Alpenverein möge darauf dann ein Schutzgebiet einrichten. Zeitgleich allerdings auch die Begehbarkeit des Großglockners ermöglichen. Der Alpenverein hat dann 1936 den ersten Antrag gestellt, es möge auf seinen Flächen im Kärntner Anteil des Nationalparks ein Naturpark eingerichtet werden. Und das ist dann auch geglückt, das hat dann der Alpenverein auch 1936 geschafft.
Der Alpenverein hat aber noch weitere Flächen in den Nationalpark eingebracht.
Unmittelbar danach ist dann 1938 und 1939 eigentlich die große Fläche dazugekommen. Wir sprechen von der Südabdachung des Großvenedigers, von dem gesamten Grundbesitz in der Gemeinde Kals am Großglockner. Die wurden dann später erworben und standen somit dem Alpenverein, der ja damals auch schon Naturschutzorganisation war, zur Verfügung, um auch dort diesen großen Schutzgedanken in die Tat umzusetzen.
Im Bundesland Salzburg wurden 1984 die Nationalparkflächen ausgewiesen und zugleich den Plänen, die Krimmler Ache nach Wildgerlos in ein Wasserkraftwerk abzuleiten, damit die Krimmler Wasserfälle quasi trocken zu legen, eine Absage erteilt. Die Geschichte des Nationalparks Hohe Tauern ist also eng verknüpft mit der Frage von Erschließungen und energiewirtschaftlichen Nutzungen.
In der Tat ist es genau so. Auf jeder Seite des heutigen Nationalparks wurden Wünsche laut, die Wässer energiewirtschaftlich zu nutzen und auch Skigebiete zu errichten, vor allem Gletscherskigebiete. Und es ist auch, nicht nur, aber auch den Naturschutzorganisationen, den Naturfreunden mit ihrem Grundbesitz in Kolmsay-Gurn, es ist der Naturschutzbund rund um die Krimmler Wasserfälle und dem Alpenverein, aber auch dem Verein Naturparke aus Stuttgart zu verdanken, dass diese Flächen, auf denen sie ein Grundeigentum innehatten, keine energiewirtschaftliche Nutzung und keine skitechnische Nutzung erfolgen konnte.
Dieser Konflikt Wasserkraft oder Naturschutz wurde in Osttirol besonders lange und heftig ausgetragen. Friedel Schneeberger, langjähriger Vertreter der Grundeigentümer im Nationalpark Kuratorium, war in den 1970er Jahren Jungbauernfunktionär.
Bei uns hat es auch einmal sicher eine Rolle gespielt, das große Unglück im Piabetal, wo also auf einmal auch unseren Leuten die Augen geöffnet wurden, dass mit Wasserkraft und den großen Stauwerken auch große Gefahren verbunden seien. Das war vorher überhaupt nicht in den Köpfen da. Plötzlich hat mit dem gewaltigen Ereignis von Longarone die Welt auch für uns anders ausgeschaut und vor allem die unmittelbar unter dem geplanten Stausee wohnen in Kals hat sich die Skepsis vor allem bei den Bäuerinnen dann sehr stark breit gemacht und die sind auch sehr mutig aufgetreten. Es hat ja immer wieder Besichtigungen und verschiedenste Konferenzen im Bezirk gegeben zu diesen Themen, wo dann immer stärker spürbar wurde, dass auch zu den überzogenen Vorstellungen der Energiewirtschaft Skepsis wächst. Nicht nur wegen dem Stauraum im Karlsadorfertal, sondern mit den umfangreichen Beileitungen, die dann passiert wären. Schließlich hat man nicht nur auf die Tauerntäler zurückgegriffen, sondern sollte bis zur Schwarzach alle hochgelegenen Gebirgsbäche in diesen Speicher einfließen. Und das war für uns derart unakzeptabel. Und im Matra konkret ist dann der Plan aufgetaucht, die ganze Hinterau einfach als Ausgleichsbecken zu nutzen. Für uns ein Schlag ins mittige Gesicht. Über 100 Hektar ebener Grund, den man erst relativ kurzer Zeit vorher wieder kultiviert hatte, auf einen Schlag wieder weg. Und da ist immer mehr Widerstand entstanden nachher rundherum. Und Gott sei Dank hat man nachher den Argumenten, den wir also für den Nationalpark ins Treffen geführt haben, allemal mehr Gewicht beigemessen.
Was waren eure wichtigsten Anliegen, eure wichtigsten Forderungen?
Für mich war also in der Entstehungsphase ganz, ganz wichtig, dass man also von den Vorstellungen her, wir machen einfach einen Nationalpark, wo man die Grenzen einfach in einen Plan einzeichnet und damit ist der Nationalpark fertig. Das war für uns unmöglich. Für uns ein Grundprinzip war das Prinzip der Freiwilligkeit, dass nur jene in den Nationalpark aufgenommen werden, die also ihre Grundstücke freiwillig einbringen. Für uns war es dann auch wichtig, dass man Schützen und Nutzen auf gleiche Ebene stellt. Und vor allem wollten wir mitreden. Sehr stark in das Vakuum der Unwissenheit hineingestoßen, haben natürlich alle Skeptiker, mit einem Nationalpark wird überhaupt alles abgewürgt und verboten. Vom Jagdverbot über Bewirtschaftungsverbot bis Betretungsverbot. Es wird also alles unter eine Käseglocke gestülpt und wir sind nachher ein Indianerreservat, so ähnlich wie man es von Erzählungen aus Amerika gekannt hat. Aber wir haben von allen Anfang an gesagt, wenn wir etwas erreichen wollten, dann nur, wenn wir mit eigenen Vorstellungen mitreden. Und wir haben uns nicht nur mit den Rücken zur Wand gestellt, um das alles abzuwehren, sondern wir haben versucht, selber Vorstellungen zu entwickeln, wie ein Nationalpark ausschauen müsste, mit dem auch wir gut leben können.
Was heute nostalgisch klingen mag, bedeutete für die Befürworter des Nationalparks, die in der Region lebten, eine tägliche Konfrontation mit falschen Behauptungen. Heute würde man Fake News sagen und persönlichen Angriffen.
Es war unheimlich angespannt alles. Das ist dann von Seiten der Bregottner Bauern so weit gegangen, dass man mich als Bauernverräter hingestellt hat. Und bei einer Versammlung, wo also der Landesrat Eberle damals die ganzen Gemeinden abgegrast hat, die also einen Beitrag für den Nationalpark leisten sollten in Bregarten. Da haben wir keinen Stuhl bekommen zum Niedersitzen. Also wir mussten daneben stehen und froh sein, dass sie uns nicht hochkantig ausgeschmissen haben.
Dagegen setzte das Land Tirol eine Infokampagne. Gemeinsam mit dem schon genannten Landesrat Eberle klapperte der spätere Nationalparkdirektor Hermann Stotter die Gemeinden ab, um für den Nationalpark zu werben und mit der Bevölkerung zu diskutieren.
Ja, der Tiroler Weg zur Werdung des Nationalparks Huertal war gekennzeichnet durch eine Art partnerschaftliche Vorgangsweise, indem er sowohl die Gesetzeswertung sehr auf breiter Basis diskutiert und erörtert hat, die einzelnen Bestimmungen, als auch dann bei der Abgrenzung des Schutzgebietes ein Anhörungsverfahren anberaumt hat, bei dem jeder Grundbesitzer vorgeladen wurde, sich zu äußern, ob seine Flächen eingebracht werden können oder auch nicht. Hier wurde diese freiwillige Einbeziehung von Schutzgebietsflächen einfach vorrangig gesehen.
Wie war die Stimmung prinzipiell?
Die Stimmung war von hoher Skepsis geprägt bis hin zur völligen Ablehnung von einzelnen Grundeigentümern bis hin zu politischen Vertretern sehr unterschiedlich. Und es war damals eine wesentliche Aufgabe, dieses Misstrauen oder diese Skepsis zu brechen und mit entsprechenden Informationen sozusagen Sicherheit zu geben und auch Vertrauen zu gewinnen.
Wie gelang denn dieser Spagat zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz?
Das Nationalparkgesetz Hohe Tauern hat eine wesentliche Zielsetzung, indem die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft gleichrangig zu sehen ist wie der Schutz der Natur. Und diese zwei Zielsetzungen haben sich letztendlich auch in der Abgrenzung des Schutzgebietes in Form einer Kernzone und einer Außenzone, einer sogenannten Bufferzone, wiedergefunden. Und damit hat man auch dem Grundbesitzer Sicherheit gegeben, dass die Almwirtschaft und die Pflege der Kulturlandschaft der Bergwiesen und Almanger, dass diese Pflege auch vorrangig ist und auch entsprechend durch Fördermaßnahmen unterstützt werden soll als Gegenleistung für das Einbringen der Flächen in das Schutzgebiet.
1992 war dann mit Tirol auch das dritte Bundesland bereit. Fehlte nur noch die juristische Grundlage auf Bundesebene. Während Naturschutz in Österreich prinzipiell Ländersache ist, stellen Nationalparks eine Ausnahme dar. Für sie ist die Unterzeichnung eines Staatsvertrags vorgesehen, die sogenannte 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Der erste wird für einen österreichischen Nationalpark 1994 von Kärnten, Salzburg und Tirol für den Nationalpark Hohe Tauern unterzeichnet. Österreich hat seinen ersten und größten Nationalpark. Der nächste Meilenstein war die internationale Anerkennung durch die IUCN, die Weltnaturschutzorganisation. Auch diese fand in den Bundesländern zeitlich versetzt statt. 2001 in Kärnten, 2006 folgten Salzburg und Tirol. Warum war die Anerkennung als Nationalpark Kategorie Römisch II so wichtig?
Weil unser Partner, das Bundesministerium, sich zum Ziel gesetzt hat, alle österreichischen Nationalparke, die gerade in der Gründung waren, auch nach diesen internationalen Kriterien zu entwickeln. So auch für den Nationalpark Hohe Tauern wurde dieses Ziel ausgegeben. Die Herausforderung dabei war natürlich, die Kernzone so zu definieren, dass im Wesentlichen über 75% dieser Fläche völlig außer Nutzung gestellt wird. Das heißt, außer jagdwirtschaftlicher Nutzung und außer weidewirtschaftlicher Nutzung. Und die Außenzone als Pufferzone für den Nationalpark Hohe Tauern ihren Stellenwert weiterhin besitzen sollte.
Diese Anforderung hat es bis dahin ja nicht gegeben. Wie hat man das gelöst?
Man hat Pilotprojekte gestartet, erste Jagden angepachtet, um zu evaluieren, ob unter wissenschaftlicher Begleitung es möglich ist, diese Kernzone oder diese Flächen, sozusagen Teile davon, außer Nutzung zu stellen und welche Auswirkungen damit verbunden sind. Daraus hat man lernen können und einen Weg finden können, wo die Überzeugung gereift ist, dass diese Kernzone als Naturzone natürlich entwickelt werden kann.
Auch diese Entwicklung wurde gemeinsam mit Vertreterinnen, Vertreter der Landwirtschaft und Jagd verhandelt. Wie viel Zeit und Diplomatie hat es da gebraucht?
Es hat viele, viele Anläufe gebraucht, um vor allem die Kritiker in der Jägerschaft zu überzeugen, dass ein gangbarer Weg sein kann, um den Nationalpark nach internationalen Kriterien zu entwickeln. Es hat aber auch Befürworter gegeben, vor allem unter den Grundbesitzern, die hier vertrauensbildende Maßnahmen gesetzt haben, auch Richtung ihrer Vertragspartner Jagd, dass dieser Weg möglich sein wird. Letztlich wurde dann auch im Wege des Vertragsnaturschutzes viele Vereinbarungen getroffen mit den Grundbesitzern und den Jagdberechtigten, sodass diese Flächen für den Nationalpark gewonnen haben werden können.
Die internationale Anerkennung liegt nun schon wieder 20 Jahre zurück. Wie steht der Nationalpark heute da in der Anerkennung durch die Bevölkerung, durch die Grundbesitzer, durch die Gemeinden?
Nach 20 Jahren können wir mit Recht sagen, dass gerade durch die internationale Anerkennung eine riesige Aufwertung des Schutzgebietes vonstatten gegangen ist, eine Aufwertung in Form einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung, eine Aufwertung auch im Bekanntheitsgrad und letztendlich auch eine Aufwertung in der Naturschutzarbeit des Schutzgebietes.
Wie schaut's mit der Wahrnehmung in Österreich und darüber hinaus aus?
Ja, der Nationalpark Hohe Tauern hat ja eine lange Geschichte bereits und so ist auch der Bekanntheitsgrad mittlerweile ein sehr hoher, sowohl in Österreich als auch über die österreichischen Grenzen hinaus. Wir wissen, dass in etwa 50% aller Gäste, die zu uns kommen, die den Nationalpark besuchen, dass das ein entscheidendes Buchungsmerkmal ist und das ist ein sehr hoher Wert im Vergleich zu vielen europäischen Nationalparken.
Womit wir in der Schlussrunde angekommen wären, wie würde Osttirol heute wohl ohne den Nationalpark Hohe Tauern ausschauen, Friedel Schneeberger?
Hätte es nicht Bemühungen um einen Nationalpark gegeben, hätten wir früher oder später wenn auch vielleicht nicht in der Mammutform, eine starke Kraftwerksnutzung auch im Bezirksverfahren. Ich schaue oft über die Grenzen hinweg ins Salzburgische, wo man ja schon im Vorfeld vor dem Nationalpark die Diskussion geführt hat, genauso wie in Kärnten, große Kraftwerksprojekte und Tourismusprojekte realisiert hat, siehe Kaprun. Ob bei uns Ähnliches passiert wäre, wage ich zu bezweifeln. Aber sicherlich hätte dann die Kraftwerkslobby entsprechend Übergewicht bekommen und wahrscheinlich das eine oder andere Projekt gekommen, ob wir das gewählt hätten oder nicht.
An Max Rauscher und Hermann Stotter die Frage, ob die Schaffung eines 1800 Quadratkilometer großen Schutzgebietes heute überhaupt noch möglich wäre?
Für mich nicht, nein. Ich sehe, es wird immer schwieriger, weil der Egoismus derart stark zunimmt und die Verbundenheit der Menschen untereinander nicht mehr so gegeben ist.
Eine ehrliche Antwort, ich glaube nein. Und trotzdem diese Arbeit, diese langjährige Arbeit vieler, vieler Mitarbeiter und Verantwortungsträger in den drei Regionen Kärnten, Salzburg und Tirol hat sich mit Sicherheit gelohnt.
Und von Liliana D'Agostin möchte ich wissen, was der teils mühsame Prozess der Entstehung des Nationalparks Hohe Tauern aus heutiger Perspektive bedeutet.
Heute ist er eines der wichtigsten Schutzgebiete, aber er ist viel mehr. Er ist ein Erfolgsmodell nicht nur für Tirol, er ist ein Erfolgsmodell weit über Österreich hinaus, würde ich sagen, dieser hochalpine Nationalpark, auf den wir alle stolz sind und an dem sich sehr viele auch Anleihe nehmen können.
Genau das ist ja passiert. Weitere 5 Nationalparke in Österreich sind entstanden, oft im Widerstand gegen geplante große Eingriffe in die Natur und immer mit dem Ziel, das Naturerbe Österreichs zu schützen. Aber einen Meilenstein in der Nationalparkgeschichte gilt es noch hervorzuheben. Das Wildnisgebiet Sulzbachtäler im Salzburger Teil des Nationalparks Hohe Tauern. 2019 als erst zweites Schutzgebiet der IUCN Kategorie 1b in Österreich anerkannt, gilt es hier, die ökologische Integrität zu erhalten. Es wird nicht eingegriffen, weder lenkend noch korrigierend. Als Schutzgebiet höchster Güte bleiben mehr als 67 Quadratkilometer unberührt von jagdlicher und sonstiger Nutzung in ihrer Ursprünglichkeit für die Nachwelt erhalten. 40% der Flächen liegen übrigens im Untersulzbachtal und 60% im Obersulzbachtal. Dort hat der eingangs genannte Verein Naturparke im Jahr 2016 seinen Besitz an den Salzburger Nationalparkfonds verkauft und damit schließt sich der Kreis einer über 100-jährigen Naturschutzgeschichte mit einem Wildnisgebiet. Mit einem Gefühl der Ehrfurcht vor den vielen Gründervätern und Müttern des Nationalparks Hohe Tauern, alle konnten heute nicht genannt werden, verabschiedet sich Christine Brucker. Danke fürs Zuhorchen und bis zum nächsten Mal.
Das war Aufgehorcht, ein Stück Natur für deine Ohren. Mehr davon? Entdecke alle Folgen auf hohetauern.at und auf Spotify. Oder noch besser, vorbeikommen und den Nationalpark Hohe Tauern live erleben.